Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Literaturkabinett. Ich bin Larissa.
Ich bin Sarah.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten eine sehr lange Pause. Haben dazwischen ja ganz viele andere Sachen gemacht und quasi ein bisschen das gemacht, was wir sonst beruflich machen, nämlich journalistisch interviewt. Ich hoffe, ihr habt alle, oder die, die es interessiert haben, mal reingehört in unser Gespräch mit Jasmin Plant. Das hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt widmen wir uns wieder dem, was wir sonst machen und reden über Anna Segers Transit. Jetzt muss ich dich direkt fragen, Sarah, wie sprichst du das aus?
Das wollte ich dich auch fragen. Ich glaube, Transit ist richtig. Transit habe ich auch schon gehört. Ich glaube, das ist so voll die Dialektfrage. Was sagst du? Du hast auch Transit gesagt, ne?
Ich sage Transit mit der Betonung auf dem I und hoffe, dass es stimmt.
Ja, ich sag das auch. Gut, dass wir das am Anfang klären, nicht wie das letzte Mal mit Orest und Orest bei Iphigenia auf Tauris.
Also manchmal ist es ganz gut, sich zumindest auf eine Sache zu einigen. Ich habe eine Zeit lang einen Podcast gehört, ich glaube von der Süddeutschen war der, über Wirecard. Und da hat die Prota, also die Sprecherin, hat immer Jan Maschalek gesagt über den Hauptverdächtigen. Und alle Beiträge, Maschalek, die sie eingespielt hat, haben Maschalek gesagt. Und ich habe immer gedacht, boah, das macht mich wahnsinnig, dass du den anders aussprichst als alle Leute, mit denen du kommunizierst. Und sie hat irgendwann selbst erklärt, dass man das nie ganz klar geworden ist, wie man diesen Namen eigentlich ausspricht. Aber ich fand es trotzdem nervig.
Ich höre gerade ganz gerne Recorder, das Hörspielmagazin, wo sich über so alte Kinderhörspiele und Hörbücher so ausgetauscht wird. Das macht unter anderem Maximiliane Hecke, die auch diesen Feuer- und Brot-Podcast hat. Und da haben sie sich irgendwann mal drüber lustig gemacht, dass in einem Hörspiel eine Person die ganze Zeit Jan, jemanden Jan nennt und alle anderen nennen ihn halt Jan. Und dann immer, Jan, Jan, das ist Wahnsinn. Und da musste ich irgendwie sehr lachen, weil mir sowas, glaube ich, auch immer so sehr auffällt und man dann wieder darauf wartet, wie so ein Name offensichtlich falsch ausgesprochen wird. Und dann so, wie kommt man darauf an, J-A-N, Jan auszusprechen? Aber gut.
Transit. Okay, also wir sagen Transit. Und wenn es falsch ist, freuen wir uns auf eure Korrekturnachrichten. Nein, tun wir nicht.
Ja. Ach doch, dann wissen wir es zumindest und können aber leider auch nichts mehr dran ändern. Dann entschuldigen wir uns jetzt im Voraus für die kommende Stunde.
Sarah, möchtest du uns erklären, worum es in Transit geht?
Ich hatte irgendwie das Gefühl, man kann so in einem Satz sagen, es handelt von Menschen, die vor den Nazis flüchten, im südfranzösischen Marseille gestrandet sind, dort auf ein Schiff nach Übersee warten und von der dortigen Bürokratie schikaniert werden. Das wäre so Transit in a nutshell. Aber natürlich gibt es auch einen Erzähler, der seine ganz persönliche eigene Fluchtgeschichte hat und Figuren, die ihm begegnen. Und zwar ist das ein namenloser junger Protagonist, der aus einem Konzentrationslager entkommen ist, als der Roman startet. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend, dass der Roman eigentlich anfängt zu einem Zeitpunkt, wo man denkt, da war vorher schon eine krasse Story, die Romanpotenzial hatte sozusagen. Also die Geschichte ist nicht, wie schafft er es aus dem Konzentrationslager raus, sondern wir beginnen mit der Info, er ist über den Rhein geschwommen und hat es so aus dem Konzentrationslager herausgeschafft. Wie geht es jetzt weiter? Denn im Gegensatz zu den anderen Menschen, die auf der Flucht sind, möchte er gar nicht weiter fliehen, sondern eigentlich irgendwo bleiben. Er erzählt seine Geschichte einem unsichtbaren Zuhörer, der ihm im Roman sogar gegenüber sitzt, und zwar in einer Pizzeria am Hafen. Und wir als Lesende werden sozusagen in die Geschichte dadurch hineingeschrieben. Und die Geschichte beginnt mit dem Satz, die Montreal soll untergegangen sein zwischen Dakar und Martinique. Und dann gibt es noch die Info, dass der Erzähler ein Paar kennt, das mit diesem Schiff gefahren sein soll. Die Geschichte beginnt also mit ihrem chronologischen Ende, in der Gegenwart des Erzählers sozusagen, das nennt man Rahmenerzählung, und wir erfahren daraufhin im Laufe des Romans, wer der Erzähler selbst ist, woher er das Paar kennt und was er in Marseille macht. Er ist nämlich, nachdem er aus dem KZ entkommen ist, zuerst nach Paris gereist und hatte einen Mitgefangenen wieder getroffen, das Paulchen Strobel, wie er es selber nennt. Und das Paulchen erzählt ihm eine, wie ich fand, ziemlich wirre Geschichte, dass er dringend einen Brief an einen Herrn Weidel überbringen müsse, dass er es dessen Frau versprochen habe, aber ihn in seinem Hotel in Paris nicht angetroffen habe. Und aus irgendeinem Grund tritt er diese Aufgabe jetzt an den Protagonisten ab. Der geht auch zu dem Hotel und erfährt, dass Weidel gestorben sei und ein Schriftsteller war und einen Koffer hinterlassen hat mit Manuskripten und vor allem, dass er ein bezahltes und abgesegnetes Visum nach Mexiko besaß. Darum kümmert sich der Protagonist erst überhaupt nicht, sondern will den Koffer der Witwe des Mannes zurückgeben und geht deshalb zum mexikanischen Konsulat. Und die winken, so habe ich es empfunden, ziemlich mit dem Zaunfall, dass er ja vielleicht Weidels Identität annehmen könnte, was er dann schließlich auch tut. Und dann reist er nach Marseille weiter, denn den Brief, den er überbringen soll, hat er inzwischen gelesen. Und darin schreibt die Frau, also Weidels Frau, dass sie sich doch nochmal zusammenraufen und es miteinander probieren sollten und dass sie auf Marseille auf ihn in Marseille auf ihn warten wird. Und so reist der Protagonist mit dem Koffer dorthin. Ziemlich random, aber seine Reisen scheinen mir doch oft etwas sehr spontan und planlos. Und in Marseille jedenfalls sitzen extrem viele Flüchtende fest, denen entweder kein Visum ausgestellt werden kann, weil sie keinen Transit haben, also das Recht, ein Land zu durchqueren, oder umgekehrt keinen Transit bekommen, weil sie kein Visum haben. Und quasi laufen diese Menschen von Konsulat zu Konsulat und erreichen nichts. Dazwischen ist dann der Protagonist, der gar nicht weiterreisen will, sondern sich um den kleinen Sohn einer befreundeten Familie kümmert, sich sehr in Weidels Geschichte verbeißt und schließlich Marie trifft, eine Frau, die von Café zu Café eilt und ständig jemanden zu suchen scheint. Und diese Marie fasziniert ihn extrem, er verliebt sich eigentlich sofort und läuft ihr öfters nach, was ich beim Lesen etwas unangenehm fand. Und er stellt schließlich fest, dass sie zum einen die Freundin eines Arztes ist, und zwar dem, der den kleinen Jungen erfolgreich behandelt hat, den er also auch kennt, und zum anderen auch die Freundin von Weidel war, die also den Brief geschrieben hat, den der Protagonist ja so dringend überbringen sollte. Und anstatt Marie jetzt mitzuteilen, dass Weidel tot ist, dass sie aufhören kann zu suchen, schleicht er sich ein bisschen in ihr Leben und fängt damit an, sie dabei zu unterstützen, ein Schiff für ihre Überfahrt zu finden. Und das dauert ziemlich lange. Es braucht Beziehungen, es braucht Geduld. Aber irgendwann schafft der Protagonist es, Marie, dem Arzt und erst auch sich selbst einen Platz auf der Montreal zu beschaffen. Dann erkennt er jedoch in letzter Minute, dass Marie nie aufhören wird, Weidel zu lieben und zu suchen, traut sich aber auch nicht, ihr die Wahrheit zu sagen, nämlich dass Weidel nicht mehr lebt, und storniert stattdessen in letzter Minute sein Schiffsticket, was ihm, wie wir als Lesende ja schon wissen, das Leben rettet. Dann verbleibt er in Marseille, hält die Beziehung zu diesem kleinen Jungen, zu der befreundeten Familie aufrecht, zieht auf eine Pfirsichplantage in der Nähe und wird überzeugter Antifaschist und sagt, wenn die Nazis kommen, dann wird er gegen sie kämpfen. Ich möchte dich dazu was fragen, Lari. Wenn ein Roman so anfängt, wie dieser Roman anfängt, nämlich mit einer wichtigen Info, die von einer Position, die schon die ganze Handlung durchlebt hat, am Anfang gedroppt wird, vergisst du die dann ganz oft auch wieder?
Instant. Also ich habe tatsächlich auch erst, als ich das Buch komplett gelesen hatte, den Anfang nochmal gelesen und gedacht, ah, stimmt, wir hatten das. Ich weiß, was mit Marie passiert. Ich wusste es quasi die ganze Zeit, aber ich habe überhaupt nicht mehr drauf geachtet.
So war es bei mir nämlich auch.
Aber das geht mir bei Filmen auch oft so. Es gibt so viele Filme, wo am Anfang so der entscheidende Hinweis kommt und bis zum Ende des Films hast du es definitiv wieder vergessen. Ich empfehle Lucky Number 11 an dieser Stelle. Auch so ein Film. Man merke sich die ersten 10 Minuten.
Auch so Aussagen wie jetzt, wo meine Frau tot ist und man ist dann am Ende so, was, sie stirbt? Ich bin völlig überrascht und dann, oh,
ja.
Stimmt ja. Ich habe zwischendurch nochmal den Anfang gelesen, weil ich diese Erzählhaltung so spannend fand, dass sie eben zu einem Stück Pizza und einem Rosé diese Geschichte hören und das, ja, das ist, was eigentlich permanent passiert, dass sie sich ganz oft in der Pizzeria treffen, ganz oft Rosé trinken und ich nochmal lesen wollte, gibt es eigentlich eine tatsächliche zuhörende Person? Was wissen wir darüber? Und dann habe ich nochmal die ersten Zeilen gelesen und war so, hoppla, Moment, die Montreal, die, auf der sie jetzt gerade fahren wollen? Na, dann wird er ja wohl nicht mitfahren. Aber gerade sieht ja noch alles danach aus. Also, es ist irgendwie ja keiner. Aber mir geht es ganz genauso, dass ich dann direkt wieder vergesse, weil man natürlich noch nicht in der Welt drin ist und noch nicht einordnen kann, okay, die Montreal ist gesunken, was ist die Montreal? So, da kann man ja noch nicht einschätzen, was wichtig ist, weil man die Figuren noch nicht kennt und noch nicht so richtig attached ist vielleicht zu ihnen. Aber ein Buch existiert ja nur deshalb, weil es jemand geschrieben hat und dieser jemand ist in diesem Fall Anna Seghers. Und Lari, du hast ein bisschen was über sie rausgefunden.
So ein smoother Übergang.
Und ich würde mich freuen, mehr über sie zu erfahren.
Ich habe mich tatsächlich gefreut, dass ich mit Autorin dran war, denn Anna Seghers stammt ursprünglich aus Mainz, so wie ich auch. Wir hatten sie tatsächlich auch in der Schule, weil sie aus Mainz kommt. Wir haben damals Der Ausflug der toten Mädchen gelesen, eines ihrer kürzeren Werke. Anna Seghers ist 1900 geboren, am 19. November, und hieß ursprünglich mal Nette Reiling. Sie stammt aus einer jüdischen Familie oder stammte aus einer jüdischen Familie und sollte eigentlich Antoinette heißen. Aber das war Mainz nicht deutsch genug und deswegen mussten die Eltern umschwenken und dann hieß sie Nette oder Nettie Reiling. Sie hat Kunstgeschichte, Geschichte, Sinologie, also Chinesisch und Philologie studiert in Köln und Heidelberg und ihre Promotion über Rembrandt gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, über jüdische Merkmale bei Rembrandt. Hat dann den ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammenden kommunistischen Gesellschaftswissenschaftler, keine Ahnung, wie sein Name ausgesprochen wird, das tut mir sehr leid. Ich nehme an, er heißt Laszlo Radvani, aus Ungarn geehelicht. Es gibt sehr viele Apostrophe auf diesen Buchstaben, deswegen und eine für uns Deutsche ungewöhnliche Verteilung von Konsonanten. Ich bitte, das zu entschuldigen. Genau, Den Namen Anna Seghers, das Ding ist, ich konnte nicht rausfinden, woher der Vorname Anna stammt. Ich weiß nicht, ob dir das über den Weg gelaufen ist.
Nein, sie heißt Annette.
Also ich habe vermutet, dass es daher kommt. Der Nachname Seghers stammt tatsächlich, also den hat sie quasi als Künstlernamen geklaut, bei einem Künstler, einem jüdischen Künstler, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und der von Rembrandt sehr bewundert wurde, nämlich Herkules Seghers. Also von dem hat sie den Nachnamen geklaut und bei ihren ersten Veröffentlichungen ist der dann auch schon aufgetaucht, dieser Künstlername Anna Seghers. Genau, sie hat zu sehr kommunistischen Kreisen gezählt, zusammen mit ihrem Ehemann und ist deshalb, also wegen ihrer jüdischen Herkunft und auch wegen der kommunistischen Neigung quasi 1933 nach Paris emigriert, als die Nazis in Deutschland an die Macht gekommen sind. Ist 1940 weitergewandert über Marseille, kommt uns jetzt bekannt vor, nach Mexiko. In die Vereinigten Staaten konnte sie nicht durch ihre Kommunistenanbindung. Die USA waren, wie man weiß, kein Fan von den Kommunisten, aber Mexiko war sozialistisch geprägt und deswegen war sie da akzeptiert und hat ein Visum bekommen. Und sie hatte während ihrer Flucht viel Kontakt zu anderen Geisteswissenschaftlern, unter anderem zu Walter Benjamin und zu Georg Lukács. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Genau. Nach dem Krieg ist sie 1947 dann zurück nach Deutschland gekehrt, was ja auch tatsächlich nicht alle SchriftstellerInnen gemacht haben. Viele sind ja auch im Ausland geblieben, weil sie gesagt haben, sie können den Deutschen quasi nicht mehr verzeihen. Anna Seghers ist zurückgekommen. Sie ist allerdings der SED beigetreten, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die später quasi für die DDR verantwortlich war. Sie war Mitbegründerin des Schriftstellervereins in der DDR und dessen Vorsitzende. Also sie hat da eine ziemlich wichtige Rolle eingenommen. Und das ist tatsächlich auch das, was bei Anna Seghers trotz all ihrer literarischen Werke heute sehr kritisch gesehen wird. Sie hat sich nämlich während dieser ganzen Ereignisse in der DDR, ich hoffe, ihr habt das in der Schule irgendwann mal gemacht oder sonst irgendwo. Bei mir ist es tatsächlich vollkommen hinten übergefallen. Aber DDR, auch schwierige deutsche Geschichte. Und während des Volksaufstands 1953 zum Beispiel hat Anna Seghers sich nicht öffentlich geäußert und ist nicht von der Parteilinie abgewichen. Also hat tatsächlich ihre Macht, die sie da hatte, nicht so genutzt, dass sie tatsächlich mal kritisiert hätte, was im Staat passiert ist. Sie hat sogar in ihrer Erzählung Das Vertrauen von 1968 die Reaktion da 53, also da haben die Sowjetarmee hat quasi die Protestierenden niedergewalzt, die hat sie verharmlost in dieser Kurzgeschichte, diesen Aufstand und die Reaktion darauf. Und was ich sehr heftig fand, ist, dass ihre eigene Tochter später mal gesagt haben soll, ihre Mutter sei keine Heldin gewesen. Das fand ich einen ziemlich krassen Satz, dann so aus der Sicht. Gestorben ist Anna Seghers am 1. Juni 1983. Sie hat also auch den Mauerfall und alles danach nicht mehr erlebt. Ihre berühmtesten Bücher waren zum Beispiel Das siebte Kreuz. Marcel Reichranitzky soll gesagt haben, es ist der beste Roman einer Frau in deutscher Sprache. Scheinbar, es gibt einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, scheinbar in Marcel Reichranitzkys Kopf. Oder den
für Reichranitzky ganz besonders. Der sagt auch immer bei allen möglichen Schriftstellerin, dass er glaubt, dass sie gar nicht verstanden haben, was sie da für ein großes Werk geschaffen haben.
Sympathischer Typ.
Ich glaube, das hat auch über Anna Seegers gesagt.
Gibt es übrigens eine sehr gute Deutschlandfunk Kultur-Folge aus den Archiven zu Reich-Ranicki, kann ich nur empfehlen. Aber ich schweife ab. Jedenfalls geht es auch in das Siebte Kreuz, auch um die Flucht aus einem KZ. Habe ich mal im Theater gesehen. Sonst hat sie, also sie hat halt einfach ganz viel von dieser Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet. Sie hat Der Ausflug der toten Mädchen geschrieben, was ich am Anfang erwähnt hatte. Da geht es darum, dass die Protagonistin, die in Mexiko ist, so wie Seegers selbst das auch war, sich erinnert an einen Schulausflug, als sie noch jung war und sich quasi an all die Mädchen erinnert, immer mit so kurzen Rückblenden auf die reale Zeit, in der, also die extra-diegetische Zeit quasi, in der sie sich befindet, wo sie erzählt, was aus den ganzen Mädchen geworden ist, dass die eine ist Parteianhängerin geworden und hat eine andere verraten, die ist daraufhin ermordet worden und so. Also dieser ganze Ausflug ist quasi eine Geschichte von jede Menge Mädchen, die sonst wo geendet sind. Genau, geschrieben hat sie Transit im Exil in Mexiko 1942. In Deutschland wurde es dann 1948 veröffentlicht.
Ich habe mir gedacht, als du meintest, bei dir wäre die DDR so hinten übergefallen, dass das so typisch ist für westdeutsche Bundesländer. Wir hatten das auch nicht in dem Ausmaß. Und eine Freundin von mir, die in Potsdam zur Schule gegangen ist, meinten, die hätten das von vorne bis hinten durchgenommen, richtig gründlich. Ich finde es so schade, dass das anscheinend nicht in allen Bundesländern gleich gehandhabt wird, weil es ja für alle Bundesländer wichtig ist. Ich bin zum Studium nach Erfurt gezogen und wusste bis dahin nicht, was jetzt die neuen Bundesländer sind und wo die ehemalige DDR war. Ich habe das erst dort gelernt, dass das überhaupt für manche noch relevant ist. Ich bin da völlig blauäugig hingezogen und dachte mir, ja, ist doch alles passé. Also das finde ich irgendwie schade auch, dass das nicht weiter so erhalten wird als wichtiges historisches Ereignis, was einfach auch noch nicht so lange her ist. So.
Ich finde es ziemlich fatal, sogar ehrlicherweise. Also ich hatte Geschi im Grundkurs bei uns. Das heißt, es ist nicht so, dass ich da wahnsinnig viele Stunden pro Woche gehabt hätte. Aber so aus heutiger Sicht denke ich, ich würde das auf jeden Fall ankreiden, dass wir in der Oberstufe wieder eingestiegen sind bei dem Flottenbau im griechischen, keine Ahnung, Imperium. Und aber dafür halt auch nur bis 1933 gekommen sind und haben die komplette Restzeit gar nicht gemacht. Also ich habe das Letzte, was ich in meinem Geschichtsbuch gemacht habe, war Hitlers Aufstieg an die Machtspitze.
Oh, nicht mal den Zweiten Weltkrieg.
Und der komplette Rest, den habe ich einfach nie gemacht.
Ui, okay, krass.
Und das finde ich richtig krass. Es sollte die Aufgabe sein von einem Gymnasium und auch von jeder anderen Schule, zumindest mal kurz zu erklären, Deutschland war übrigens geteilt eine lange Zeit. Könnte wichtig sein. Fragt doch mal eure Eltern. Die haben das noch hautnah miterlebt. Ne? Also ich finde es wirklich richtig schlimm. Das nehme ich der Schule sehr übel, dass wir da gar nicht drüber gesprochen haben. Das und die Tatsache, dass uns nie jemand beigebracht hat, wie man eine Steuererklärung macht. Aber ja.
Und was ich auch noch gedachte, als du meintest, sie hat den Namen Seegers angenommen, weil sie ihn von einem
Künstler, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat,
übernommen hat. Das ist ja ein bisschen auch das, was in dem Buch passiert, in Transit, dass der Protagonist den Namen Weidel annimmt und davor aber auch sagt, er würde Seidler heißen. Und das ist, glaube ich, auch nicht sein richtiger Name, ne? Den hat er auch nur irgendwo gelesen und sich dann so genannt.
Den hat er, glaube ich, angenommen, weil das Visum quasi über war. Das hat ihm doch diese Yvonne Billet oder Binet heißen die, die haben ihm das quasi übermittelt. Ja, lass uns darüber später reden.
Okay.
Sollen wir kurz zu den Szenen übergehen?
Sehr, sehr gern. Wir haben...
Ich frage das immer so, als ob wir eine Wahl hätten.
Nein, wollen wir nicht. Wir machen heute mal alles ganz, ganz neu und anders. Wir haben uns entschieden, weil wir immer Probleme haben bezüglich unterschiedlicher Seitenzahl, dass wir jetzt, das macht uns dieses Buch zum Glück sehr einfach, mit Kapiteln und Unterkapiteln arbeiten. Also wir gucken uns jetzt das dritte Kapitel unter Kapitel 8 an.
Eine Sache möchte ich direkt vorneweg sagen. Ich weiß nicht, wie es in deiner Ausgabe ist. Meine ist mal wieder von meinen Eltern aus dem Regal geklaut und ist von 1978. Da hat Anna Seegers sogar noch gelebt. In meiner Ausgabe ist das N-Wort noch drin. Wie sieht es bei dir aus?
Ja.
Toll. Gruß geht raus an Jasmin Blant. Deutschland hat noch ein bisschen was zu tun in der Überarbeitung seiner Schriftstücke.
Da wollte ich auch im Pausengespräch mit dir drüber reden.
Gut, machen wir gerne dann.
Aber worum geht's in Kapitel 3.8? Es geht um die Begegnung mit Heinz, einem Mit-KZ-Insassen, den Protagonist, der Erzähler, auch schon erwähnt hat vorher, aber den wir jetzt zum ersten Mal treffen. Und zwar, wie so oft, völlig zufällig.
Ja, und ich finde, das, was mir als erstes aufgefallen ist, dass also was wir über Heinz schon wussten aus Erzählungen, ist, dass er ein Bein verloren hat im Krieg und dass er quasi immer von irgendwelchen Mithäftlingen getragen werden musste bei der Flucht. Und spannend finde ich auch genau, das ist auch daran, das, woran er Heinz erkennt. Heinz wird an seiner Behinderung erkannt quasi. Und das fand ich ziemlich heftig, weil das heißt, es gab an der Haltestelle eine kleine Verzögerung. Man half jemand beim Aussteigen. Ich schrie Heinz. Also er sieht eigentlich nur, da sind Leute, die helfen irgendwem. Es ist nicht mal beschrieben, dass er Heinz erkennt, sondern es ist nur, okay, da wird jemandem geholfen, der hat nur ein Bein. Es ist Heinz.
Ja.
Und das fand ich irgendwie heftig, muss ich sagen. Weil das so, er wird so runter, er wird so eingedampft auf diese Behinderung, die ihn irgendwie ausmacht.
Mir war es nicht aufgefallen, dass er ihn darüber erkennt, aber ich habe darüber nachgedacht, dass Heinz auch als Mensch beschrieben wird, der viel Wert auf Zuverlässigkeit legt. Ja, darauf, dass auf Menschen Verlass ist. Und ich habe mich gefragt, ob das auch damit zusammenhängt, dass er Unterstützung braucht bei mehr Dingen. Dass er zum Beispiel nicht über den Rhein aus dem KZ hätte fliehen können, sondern dass er eben darauf angewiesen war, dass Menschen ihn nicht zurücklassen. Also dass das auch so einen bestimmten Blick auch erklärt, den Heinz auf die Welt hat.
Ich finde sowieso aber, dass es irgendwie in der Form ist es tatsächlich auch ein Kapitel über körperliche Behinderungen allgemein. Weil ich finde tatsächlich, danach philosophiert er so ein bisschen darüber. Weil er auf derselben Seite weiter unten noch sagt, bei diesem Anblick erschien es mir neu und merkwürdig, wieso das Leben eingesperrt ist in einem zerbrechlichen Körper, den man verstümmeln und quälen kann. Während der Geist von Heinz ja noch wach ist, in Anführungszeichen. So eine kleine Philosophiestunde über, warum gibt es überhaupt Körper und Geist als getrennte Einheiten, in Anführungszeichen, bei denen die eine versagen kann, wenn die andere noch funktioniert. So.
Ich fand, dass dann seine Augen so als Gegenpol aber fungieren. Das sind so helle Augen, die alles sehen, die in hellster Aufmerksamkeit etwas suchen und finden. Und von dem sich auch der Protagonist extrem gesehen fühlt. Ich habe irgendwie das Wort hellsichtig notiert, quasi so als auf der Bedeutungsebene, auf so eine Verknüpfung, die sich anbietet, diese hellen Augen von Heinz immer wieder erwähnt werden. Und auch der Protagonist ja das Gefühl hat, er wird zum ersten Mal betrachtet. Und er ist ja der, der sonst eigentlich alles betrachtet, was wir lesen. Und jetzt wird auch sein eigener Körper und sein eigenes Bewusstsein zum ersten Mal gemustert.
Hattest du auch das Gefühl, dass diese ganze Beschreibung von Heinz und dieser Beziehung zu Heinz irgendwie an Verliebtheit erinnert?
Bewunderung, habe ich gedacht. Also, dass er sehr aufschaut zu Heinz, weil der Werte hat, vielleicht auch Werte, die man vielleicht auch als Tugenden sieht und die dem Protagonisten abgehen. Ich finde, dieses Kapitel zeigt die Fehlbarkeit des Protagonisten extrem. Dafür wird Heinz fast auch so ein bisschen exemplarisch genutzt, weil der so der Kommunist ist, der ganz klar seine politische Haltung hat, der so als ja, unfehlbarer, engelsgleicher Mensch aus diesem Waggon steigt und dem Protagonisten selbst sagt, du warst immer so sprunghaft. Oder auch der Protagonist das über sich selber sagt, er wollte immer Heinz Aufmerksamkeit haben. Das, finde ich, war so eine Bewunderung.
Das mit der Aufmerksamkeit ist genau das, was mir immer so, was bei mir diese Assoziation hervorgerufen hat, weil ich finde dieser Satz, im Lager hatte ich oft versucht, diese Augen auf mich zu ziehen mit den lächerlichsten Mitteln. Das ist genau das, was man macht, wenn man verliebt ist, dieses zu versuchen, in die Aufmerksamkeit des anderen zu kommen. Und Heinz löst ja auch was bei ihm aus, das ihm so eine Art Selbstbestätigung gibt. Und er spricht auch von dem anderen Gefühl. Also dieses, mein Hochmut hatte mich dann so lange abgehalten, mich ihm von Neuem zu nähern, bis das andere Gefühl wieder stärker geworden war als mein Hochmut. Ich hatte wieder versucht, seine Augen auf mich zu ziehen. Manchmal durch Hilfsbereitschaft, manchmal durch Albernheiten. Das finde ich so dieses sich selbst zum Affen machen, damit jemand anderes guckt. Finde ich, irgendwie hat mich das sehr daran erinnert. Und auch, dass er jetzt Heinz braucht, um quasi sich selbst wiederzufinden. Also dass er sagt, Heinz gibt ihm das Gefühl, er ist wieder ein Mensch und er ist es noch wert, von Heinz angesehen zu werden auf diese Art.
Finde ich absolut plausibel. Ich lese auch gerade, als Heinz seinen Kopf kurz an mich lehnte, er konnte seine Hände nicht frei machen und sein Blick mich wieder traf, da verstand ich auf einmal, was sein heller werdender Blick suchte und fast sofort wiederfand, mich selbst und sonst gar nichts. Und ich wusste auf einmal auch zu meiner unendlichen Beruhigung, dass ich immer noch da war, dass ich nicht verloren gegangen war, in keinem Krieg und in keinem Konzentrationslager, in keinem Faschismus, in keinem Herumgeziehe, in keinem Bombardement, in keiner Unordnung. Wie gewaltig sie auch gewesen war, ich war nicht verloren gegangen, nicht verblutet, ich war da und auch Heinz war da. Das hat was sehr Intimes, auch dieses mit dem Kopf so aneinander liegen, fast so was von einer Liebesbeziehung. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe es irgendwie gar nicht so gelesen, aber finde ich schlüssig.
Und ich finde, Heinz hat halt eine ganz spannende Position, weil Heinz ja auch einer der wenigen Menschen ist, die den Protagonisten bei seinem richtigen Namen kennen, den ja noch nicht mal wir kennen als Zuhörende oder als LeserInnen, die diese richtige Geschichte kennen, woher er kommt, wie er heißt, wie er dahin geraten ist, die außerdem diese auf brutalste Art und Weise intime Lagererfahrung mit ihm geteilt haben. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich da zu viel reininterpretiere, aber mir ist es auch so ein bisschen aufgefallen, dass er mit Heinz Kuchen isst und ganz am Anfang sagt, er isst ja sonst immer Pizza mit allen möglichen Leuten. Und dieses Buch beginnt damit, dass er sagt, die Pizza ist irgendwie ein komisches Gebäck, sie sieht aus wie ein Kuchen, dann beißt man rein und sie ist was ganz anderes. Und das, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Kuchen vielleicht auch so ein Symbol dafür ist, dass es mit Heinz ist es halt genauso, wie es ist und nicht so, wie es scheint. Weißt du, was ich meine?
Mega spannend. So ein Heimatssymbol. Und die Stelle unterstreicht auch nochmal deine Sicht darauf, dass da vielleicht auch so ein Begehren auf der Seite des Protagonisten sein könnte, weil Heinz auch sagt, ich bin doch kein Mädchen. Also dieses im Sinne von Kuchen isst man auf einem Date. Wir haben doch kein Date. Mhm. Und der Protagonist so trotzdem eben Kuchen auswählt, um die Feierlichkeit des Wiedersehens zu stützen, aber vielleicht auch, um diese Ebene einzuführen. So kann man schon sehen. Mich hat wahnsinnig gerührt. Also wir diskutieren ja immer vorher, welche Szenen wir nehmen wollen. Und ich habe mich sehr für diese Szene ausgesprochen, weil der Protagonist am Ende bittet, dass sie sich wiedersehen. Und er sagt, ich möchte mit dir sprechen, mir gehen die Dinge im Kopf herum, ich werde nicht mit ihnen fertig. Heinz sah mich aufmerksam an. Plötzlich wurde mir klar, dass es ziemlich schlecht mit mir stand. Das ist tatsächlich etwas, was man als Leserin noch nicht so klar von dem Protagonisten über sich selbst gehört hat. Der war eigentlich sonst eher so in so einem Abwehren, sich langweilen, was weglachen. Und durch die Begegnung mit Heinz wird ihm klar, wie es ihm geht, nämlich dass er Schlimmstes erlebt hat. Mein Leben geht ganz daneben, dass seine Jugend eigentlich ihm genommen wurde und er diese Zeit nicht wiederbekommt. Und das hat mich sehr, sehr gerührt. Umso mehr erstaunt einen dann das Ende des Kapitels, denn Heinz willigt ein und sagt, lass uns dann und dann nächste Woche uns treffen. Ich freute mich kindisch auf das Wiedersehen. Ich zählte die Tage. Trotzdem bin ich schließlich nicht hingegangen. Es ist mir etwas dazwischen gekommen. Und man war so, wow. Mhm. Du hast gerade noch gesagt, das ist das Wichtigste überhaupt. Heinz hat gesagt, du warst immer so sprunghaft.
Heinz hatte recht. Ja, mich hat dieses ich habe meine Jugend irgendwo verloren, auf so eine ganz seltsame, umgekehrte Art und Weise irgendwie an Im Westen nichts Neues erinnert. Da gibt es so eine Passage, wo der Protagonist angeschossen in einem Schützengraben liegt und hat einen Franzosen, glaube ich, neben sich liegen, den er erschossen hat im Kampf. Und dann tut es ihm auf einmal ganz furchtbar leid und er sagt zu dem Franzosen, nimm 10 Jahre von mir, nimm 20, nimm 30, ich weiß nicht, was ich damit noch anfangen soll. Wenn du nur wieder anfängst zu atmen, gebe ich dir meine Jahre. Das fand ich irgendwie so ein ganz komisches, umgekehrtes Stück von ich weiß nicht wohin mit meinem Leben, weil mein Leben ist irgendwie verwirkt dadurch, dass ich in diesem Krieg mitmachen musste. Und das hier ist so diese komische, umgekehrte Variante von ich hätte gerne meine Jahre zurück und habe die irgendwie unterwegs verloren in diesem Chaos in Europa. Das passt später zu meiner Katastrophe, kurzer Spoiler, dass Heinz ihm dann sagt, er hat einen Entlassungsschein aus dem Lager. Und der andere sagt, wie hast du denn das noch geschafft? Und er sagt, naja, wir haben, als wir geflohen sind, haben wir uns da so ein paar Papiere geklaut, da waren schon Stempel drauf, die kannst du jetzt so ausfüllen, als ob wir offiziell aus dem Lager entlassen worden wären. Das macht es leichter, hier weiterzukommen, denn du brauchst das eigentlich. Und da habe ich gedacht, wie bizarr ist das? Sie sind aus einem Lager geflohen und können dann woanders nicht richtig weitermachen, weil sie keinen offiziellen Entlassungsschein haben. Das ist auf so eine absurde Art und Weise. Es ist halt perfide, aber es ist auch was sehr, sehr Deutsches, habe ich in dem Moment gedacht, weil wir halt in einem Land leben, in dem Bürokratie immer ganz, ganz oben steht Und diese Episode fand ich dann wieder so schlimm und so schräg, dass man, wenn man da flüchtet, auch noch an sowas denken muss. Ich finde, es ist halt diese deutsche Mentalität, die dahinter steckt.
Das stimmt, so Gräueltaten ordentlich verbuchen.
Das Wichtigste war einfach rauszuarbeiten, dass Heinz eine ganz andere Rolle spielt als alle Menschen, die er da sonst trifft. Das finde ich irgendwie wirklich das Wichtigste.
Und auch irgendwie nochmal eine sehr viel gefestigtere Rolle hat und im Vergleich zum Protagonisten als der bessere, zuverlässigere Mensch dargestellt wird. Mhm. Oft, wenn man aus der Sicht einer Erzählfigur etwas erfährt, neigt man ja dazu, der Person alles zu glauben, alles an Handeln für angemessen zu halten. Und da hat man jetzt auch mal den Spiegel, eine Interpretation einer anderen Figur. Und das kann einen selbst vielleicht auch dazu bringen, zwischendurch mal innezuhalten und sich zu fragen, ist es eigentlich so in Ordnung, was der Protagonist da macht, was für den späteren Roman, finde ich, auch wichtig bleibt. Ja. Hm. Denn in der nächsten Szene, die wir uns angeguckt haben, trifft er auf, kann man sagen, die Schlüsselfigur des Romans? Auf
schon, ja,
Marie,
auf jeden Fall.
Kapitel 4.2.
Wir kommen auf das Wichtigste. Was ist ein Kapiteleinstieg? Aber das ist sowieso, das ist halt auch wieder dieses, ich schmeiß wieder mit Fachbegriffen, dieses Intra- und Extra-Diegetische, dass wir zwei Erzähler haben, wenn man so will. Ne? Den innerhalb der Geschichte und den, der außen in dem Café die ganze Zeit mit uns sitzt und uns diese Geschichte erzählt und das quasi schon beim Erzählen einordnet und sagt, jetzt komme ich übrigens auf das Wichtigste, bitte jetzt nochmal ganz kurz zuhören.
So das Mündliche des Erzählens.
Wir haben sogar ein fixes Datum. Das ist auch sowas. Ne? Sonst finde ich, vermischt ganz viel in dem Buch an Zeiten und an allem Möglichen, weil Zeit ja sowas ist, was in dem ganzen Roman eigentlich nur festgehalten wird an, wann fährt das nächste Schiff, wann bekomme ich meine Papiere. Also es ist sowas Willkürliches, was gar nicht mit Daten oder Uhrzeiten zu tun hat, zwingend. Da ist es jetzt anders. Er hat sich das Datum behalten.
Ich war sogar ganz überrascht, dass ihm Daten bewusst sind, weil er so lost wirkt, dass ich dieses Warten bringt einen ja oft auch dazu, Wochentage Daten zu vergessen. Aber dieses Datum weiß er und das gibt dem Ganzen, was jetzt kommt, natürlich irgendwie auch so eine größere Wichtigkeit. Sagt auch, ich habe das Datum behalten. Und von wegen Fachbegriffe, wir haben es mal wieder, fleißige HörerInnen von uns werden das schon kennen, mit einem aristotelischen Dreieck zu tun, was eigentlich in Dramen angewendet wird. Aber Königs Erläuterung macht es auch für diesen Roman auf und ich fand es plausibel, überzeugend. Und dieses Ich komme jetzt auf das Wichtigste macht sozusagen dann den Höhepunkt der Erzählung aus. Kurze Erinnerung, Dreieck, die eine Ecke ist die Exposition, also die Einführung. Dann gibt es so einen Spannungsbogen zum Höhepunkt der Geschichte, wo sich dann entscheidet sozusagen, ob sich etwas zum Guten oder zum Schlechten wendet. Und dann gibt es entsprechend am Ende ein Happy End oder die Katastrophe. Und an dieser Stelle sind wir sozusagen beim Höhepunkt der Geschichte. Und ich muss sagen, es hat lange hingebraucht, oder? Also ich fand die ersten 100 Seiten zu lesen schon, also hat schon gedauert.
Ja, wobei man sagen muss, wenn man jetzt den ganzen Roman betrachtet, dann ist es vielleicht maximal ein Drittel oder ein Viertel, was bis dahin schon abgelaufen ist.
Ja, ne?
Aber ich verstehe dein Gefühl, ja.
Also genau, nicht von der Länge, sondern so vom Aufbauen des Erzählens, dass ich erst dann auch so richtig drin war und davor mir so dachte, okay, was passiert jetzt? Okay, was ist das jetzt für ein Typ? Okay, warum interessiert ihn jetzt dieser Koffer so sehr? Bisschen random. Und jetzt sitzt er in einem Café. Das fand ich auch irgendwie ein wichtiger Handlungsort. Die Cafés sind die Orte, wo die Flüchtenden ausharren. Ich habe mir aufgeschrieben, so ein wichtiger Handlungsort. Dort hört man Dinge, dort trifft man Gleichgesinnte. Unterdrückte brauchen eine Community, also ein Netzwerk, wo man sich gegenseitig Infos gibt. Da und da lang gibt es noch eine Möglichkeit, das Land zu verlassen. Über den Weg kann man in Sicherheit gelangen und dann geht ein Schiff. All das wird in dem Café einander übermittelt. Gar nicht über so klassische Medien, sondern wirklich so Mundpropaganda. Und wir erfahren ein bisschen was über den Arzt und über das Kind, von dem wir kurz, falls ihr euch erinnert, von dem ich kurz in der Inhaltsangabe erzählt hatte, Der Arzt wird vom Protagonisten so ein bisschen belächelt. Seine Besessenheit gefiel mir, seine Selbstüberschätzung belustigte mich. Also der Protagonist stellt sich selbst auch ein bisschen über den Arzt und beobachtet ihn so ein bisschen von oben. Sagt auch an irgendeiner Stelle, wir so, hätten Freunde sein sollen, aber so ein Mensch ist er nicht. Und das Kind, der Junge der befreundeten Familie, der Binets, der wird gleichzeitig sehr geheimnisvoll beschrieben. Der Knabe drehte sich, wenn die Wiesengespräche begannen, also Wiesen nicht wie die Wiesen, Oktoberfest, sondern Wiesum, die Wiesumsgespräche begannen mit dem Kopf zur Wand. Es war damals noch töricht anzunehmen, dass sie ihn maßlos langweilten. Denn wie man über den Sohn später erfährt, ist er einfach sehr sorgenvoll, dass er verlassen wird von Menschen, an die er sich gewöhnt hat. Ist halt auch ein Scheidungskind, also ein Kind, das ohne Vater aufwächst. Und gerade wenn Männer, an die er sich gewöhnt hat, gehen, dann ja, trifft ihn das sehr.
Du hast eben von Marie als Schlüsselfigur gesprochen. Also ist natürlich der kurze Spoiler der Szene. Marie wird am Schluss der Szene auftreten zum ersten Mal. Und ich finde, dass dieser Begriff Schlüsselfigur richtig gut passt, weil sie auch so, sie verändert quasi alle Figuren, die wir bis dahin innerhalb der Geschichte hatten, weil dieser Arzt ist bis dahin so eine etwas lästige Nebenfigur. Durch Marie wird es ein Konkurrent und auch ein extrem wichtiger Charakter. Gleichzeitig verändert sich der Protagonist dadurch. Ich finde, es gibt am Anfang der Szene ganz kurz den Moment, wo man merkt, er hat jetzt für ein paar Minuten die Option gehabt, seine tatsächliche Identität wieder anzunehmen. Also sein alter Aufenthaltsschein auf diesen Namen Seidler ist abgelaufen. Ne, das ist der, den die Yvonne Binet ihm besorgt hatte. Dieser alte Schein ist abgelaufen. Ich grübelte, was ich machen sollte. Noch einmal neu ankommen auf dem Lagerentlassungsschein, den Heinz mir geschenkt hatte. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob er dann tatsächlich die Option gehabt hätte, seinen tatsächlichen Namen da einzutragen und wieder zu sich selbst zu werden, wenn man so will. Und dadurch, dass Marie auftritt, wird er davon aber aktiv abgehalten und nimmt dann stattdessen diese andere Rolle richtig an. Und Marie verändert aber auch nochmal den Bezug zum toten Weidel, weil der dadurch quasi nochmal in Erinnerung gerufen wird. Seine ganze tragische Geschichte kommt nochmal zurück in den Plot, die davor ja, also abgesehen davon, dass er seine Papiere geklaut hat, relativ irrelevant war. Und Marie macht, also verändert tatsächlich alle Figuren ein Stück weit, finde ich.
Auch der Punkt mit Marie, dass sie die Frau ist, die Weidel sucht, habe ich peinlich spät erst verstanden.
Ich auch, aber das war mein Lieblingsmoment in dem ganzen Roman, weil ich dachte, okay, jetzt finde ich es wirklich spannend. Jetzt haben wir noch so eine Täuschungs-Verwirrungsgeschichte mit dabei.
Also ganz spät erst in dem Moment, wo er es ihr fast sagen will, ist man plötzlich so, ach natürlich, den sucht sie die ganze Zeit. Weidel. ja, ich habe, bevor nämlich Marie auftritt, werden die Menschen, die in dem Café auch immer sitzen, nämlich die Mitflüchtenden, die Menschen, die auch versuchen, über See zu gelangen, kurz skizziert, grob skizziert. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Wort gelesen habe, Transitgeflüster. Das fand ich super.
Das kommt irgendwo auch da drin vor. Ja? Ich glaube, relativ spät.
Ah, dann ist das einfach ein Zitat, weil ich mir dachte, genau so ist es ja. Jeder hat seine Geschichte, die er immer wieder wiederholt und diese Masse der Geschichten trägt auch den Roman. So als Beweis, die Geschichte des Protagonisten ist eine von vielen. Ist eine Geschichte, der wir länger zuhören, aber es gibt noch so viele andere. Diese Frau, die ihr Kind verloren hat, wo der Protagonist auch sagt, ja, die Geschichte habe ich halt auch schon 1000 Mal gehört. Und ihn langweilt diese Geschichte. Und das finde ich auch ganz auffällig, dass er sich sehr abgrenzt. Ist natürlich auch eine Art Abstumpfung, eine Art Abwehr. Ich bin gelangweilt oder Leute beschreiben eine auch ziemlich schreckliche Geschichte über ein Schiff, das ein Leck hat und die Leute kommen nicht an. Die kamen bis an die spanische Küste, da mussten sie wieder zurück. Und die Leute erzählen sich lachend diese Geschichte. Also da ist irgendwie ganz viel ich weiß nicht, ist es Schadenfreude, weil sie selber noch warten müssen und die anderen sind wenigstens auch nicht angekommen. Es ist Abwehr, es ist Angst. Auf jeden Fall sagt der Protagonist auch selbst, dass er seine eigene Stimmung extrem schwankend empfindet. Zuerst ist er gelangweilt, auch von diesen Geschichten, die er schon alle schon kennt. Dann schreibt er, da schlug meine Stimmung um, wodurch, ich weiß nie, wodurch mir dieser Umschlag kommt. Auf einmal fand ich das Geschwätz nicht mehr ekelhaft, sondern großartig. Und romantisiert das Ganze und sagt so, das ist uraltes Hafengeschwätz, das ist quasi hier das Setting, in dem ich bin. Das ist so die, wie nennt man das, die Atmosphäre, der Sound, das ist alles super authentisch. Also wunderbarer uralter Hafentratsch. Und ist dann plötzlich auf so eine Art, wie vielleicht auch Romanleser es manchmal sind, so gerührt von der Authentizität dieser Szene. Ja. Mhm. Und dann, also zuerst ist er gelangweilt, dann ist er freudig, dann ist er urtraurig, also todtraurig und fühlt sich allein und einsam und wünscht sich, sehnt sich nach Vögeln und Blumen und nach der Stimme der Mutter, die mich gescholten hatte, als ich ein Knabe gewesen war. Dann fragt man sich ja auch, welches Gefühl kommt jetzt sozusagen vom gedämpften Gefühl der Langeweile zu so einem Gefühl von Heiterkeit, dann zu so einer krassen Trauer. Was kommt jetzt? Und dann tritt ja Marie auf.
Und ich finde, da habe ich überlegt, ob das so ein ganz kurzer Hinweis darauf sein soll, dass sie die Frau des Schriftstellers ist, weil er sagt, eine Frau kam herein. Was soll ich Ihnen darüber sagen? Der Mann, der sich das Leben nahm in der Rue de Vaugirard, hat es anders ausdrucken können. Und da geht es natürlich darum, dass er sagt, ich habe die Worte nicht, um sie richtig angemessen zu beschreiben. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Schwenk auf diesen Schriftsteller, von dem wir davor ganz, ganz lange nichts mehr gehört haben, der irgendwie auffällig ist.
Kleines Easter Egg. So, wo es schon angedeutet wird, was das für eine Frau ist. Ich finde interessant, dass er sie beschreibt, ohne sie zu beschreiben. Also, dass er sie nicht auf ihr Äußeres reduziert, sondern auf ihren Blick, auf ihr Suchen, auf ihre angespannte Erwartung, fast von Furcht. Also, er interpretiert ihre Stimmung, aber weiß nicht mehr, was ihre Haarfarbe ist, weiß nicht genau, wie alt sie ist. Wir wissen nur, dass sie eine Kapuze trägt, eine spitze Kapuze. Und das finde ich sehr spannend, weil Frauen so selten beschrieben werden. Die werden oft auf Äußerlichkeiten reduziert, auch andere Frauen in dieser Geschichte.
Dieses Eintreten Maries ist halt auch, es ist ein richtiges Ereignis. Und ich finde, das sagt schon ganz viel aus über ihre Beziehung zu demjenigen, den sie sucht, weil das heißt, dass sie ist gleichzeitig, fürchtet sie ihn zu treffen. Sie hat Angst davor, sie hofft aber auch und dann diese bittere Enttäuschung, als sie sich umguckt und sieht, er ist nicht da, wen auch immer sie sucht. Wir wissen ja, sie sucht den Schriftsteller, der ist nicht vor Ort. Und das liegt ja daran, dass sie einerseits hofft, sie ihn zu treffen, weil sie ihn mit Sicherheit auch vermisst. Andererseits hofft sie, ihn auch zu treffen, weil er ihre Papiere sichern kann. Und sie hat Angst, ihn zu treffen, weil sie ihm dann sagen müsste, dass sie gar nicht vorhat, mit ihm übers Meer zu segeln, sondern mit dem Arzt, mit dem sie inzwischen eine Beziehung eingegangen ist.
Und ich finde, das spiegelt der Protagonist extrem. Er hat ja auch, ich wurde von Angst ergriffen, sie könnte nie mehr zurückkommen, durch die Tür in den anderen Raum geht. Und schreibt auch, das fand ich so ein Satz, der mir total hängen geblieben ist, es war für mich furchtbar, dass sie hereingekommen war, aber nicht zu mir. Es gab nur etwas, was ebenso furchtbar hätte sein können, wenn sie nicht hereingekommen wäre. Also er ist genauso gefangen zwischen zwei Optionen, die ihm eigentlich beide bedrücken. Seine Reaktion, ne? Er hat diese Frau noch nie gesehen und er ist eigentlich sofort verliebt und so richtig verstehen, warum tut man es nicht. Ne? Es ist schon sehr, ich habe das Wort schon so oft gesagt, aber random, dass es gerade sie ist, ja, dass es gerade dieser Blick ist. Vielleicht auch passend zu seinen Stimmungsschwankungen, die er vorher über sich beschreibt und in dessen letzter Konsequenz bei ihm so eine ganz fanatische Leidenschaft steht.
Dann würde ich sagen, wir schließen die Szenenanalyse vielleicht ab und gehen über zum Protagonisten. Ja, also was ist das für ein Typ? Ich finde, das Erste, was natürlich auffällt, ist, dass ich mir das Buch gefühlt dreimal durchlesen musste, bis ich komplett raus hatte, wann ist er jetzt wer und woher kommen diese ganzen Namen, weil ich das extrem verwirrend fand. Also ich glaube, die Fakten, die wir über ihn wissen, sind relativ gering, weil das immer so, es verschwimmt mit allem, was er sonst noch auf seinem Weg aufgeschnappt hat und wen er sonst noch so dargestellt hat quasi. Ja. Also wir wissen eigentlich nur, also wo er in dem Café sitzt, kurz bevor Marie auftaucht, da erklärt er zum ersten Mal, dass er 27 Jahre alt ist, also noch relativ jung. Wir wissen, dass er ursprünglich, glaube ich, Mechaniker war.
Monteur.
Und dass er im deutschen KZ gesessen hat, wissen wir, daraus geflohen ist, durch den Rhein geschwommen und in Frankreich nochmal festgenommen wurde, daraus wieder geflohen ist und dann quasi zeitgleich mit den Nazis in Paris angekommen ist, die zu dem Zeitpunkt gerade die Stadt besetzt haben. Ja, und das sind aber, glaube ich, die einzigen Fakten, die wir über ihn haben. Also es ist nicht wahnsinnig viel, mit dem wir hier arbeiten. Wir wissen seinen Namen nicht. Wir wissen, dass er sich eine Zeit lang als Seidler ausgegeben hat und dann eben als Weidel, weil es diese Option halt gab, auf dem Konsulat einfach die Identität des Schriftstellers anzunehmen. Gerade das passt einfach sehr gut zu dieser Hauptaufgabe des Romans, zu zeigen, was das mit dir macht, Geflüchteter zu sein. Also dieses Dinge hinter sich zu lassen, die einen ausgemacht haben, Daten oder Namen oder sowas, die dann gar nicht mehr erwähnt werden und auch vielleicht auch gar keine Rolle mehr spielen. Es gibt auch eine Szene im Roman, die ich gerade nicht finde, wo es heißt, dass es den Leuten gar nicht mehr darum geht, woher du kommst. Es geht nur noch darum, wo du hin willst. Was ja auch sowas ist, dieses Vergangenheit ausradieren, Identität ausradieren und dass er sich immer in dieser Masse von Geflüchteten so verloren fühlt. Ich finde, das ist gerade die Szene, die wir gehabt haben mit dem Transitgeflüster, ist da ganz stark, wo er auch sagt, ich fühlte mich uralt, Jahrtausende alt, weil ich alles schon einmal erlebt hatte. Und ich fühlte mich blutjung. Also er identifiziert sich so mit dieser Rolle als Geflüchteter, aber auch mit dieser Masse um ihn rum und auch mit der Stadt, in der er jetzt ist. Und das finde ich irgendwie, also es macht es ganz schwer, ihn tatsächlich so greifbar zu machen.
Er hat auch sowas Lakonisches, fand ich, so diese Szene von, er wird von den Nazis eingeholt. Da klopft dann einem weinenden Soldaten auf die Schulter, sagt, so wird schon. Er hat überhaupt keine Angst, so fühlt es sich an. Und an irgendeiner Stelle sagt er auch, dass er sich für unverwundbar hält, was vielleicht dieses Lakonische erklärt, dass er durch einen wahnsinnigen Zufall überlebt hat und dass er danach eigentlich völlig abgestumpft und, ich bin keine Psychologin, aber ich würde sagen traumatisiert, durch die Gegend wankt und eigentlich so nicht wirklich Zugang hat zu den Geschehnissen, also das noch nicht wirklich verarbeiten konnte, wie auch. Was ich spannend fand, war, dass er nicht im Konzentrationslager ist, weil er jüdisch ist, dass er nicht darin ist, weil er Kommunist ist, sondern aufgrund von einer Impulsreaktion gegen die Nazis, wo er einmal laut seine Meinung gesagt hat. Und das passt auch wieder zu dem, was Heinz sagt, dass er was sehr Impulsives in sich hat. Einerseits so darin aufgeht, darin untergeht, aber andererseits sich so extrem abgrenzt, fand ich auch. Also stellenweise betrachtet er die Geflüchteten ja mit ziemlicher Feindseligkeit. Ich glaube, er nennt sie auch einmal Teufel an irgendeiner Stelle, die alle vor dem Konsulat warten. Also ist natürlich krass manipulativ Marie gegenüber. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dass man in der Szene mit Heinz lernt, der Protagonist ist nicht perfekt. Und dann in der Szene mit Marie, der er nie sagt, dass dieser Mann, den sie die ganze Zeit verzweifelt sucht, dass der nicht mehr im Leben ist, weil er auf einen persönlichen Vorteil hofft. Das ist natürlich eine schlimme Geschichte. Natürlich alle sind verwundet, entweder äußerlich oder seelisch. Niemand zeigt sich von seiner besten Seite. Die sind also, wenn man mit so Kategorien wie sympathisch oder unsympathisch hier weiterkommt, würde ich sagen, sind alle unsympathisch. Und er eben, ja, ist schon toxisch manipulativ, um diese Frau, in die er sich so verliebt hat, bei sich zu halten, an sich zu ziehen.
Ich finde, das passt aber auch so ein bisschen zu dieser allgemeinen, vielleicht zu dem, was die Flucht aus dir macht, dass so jeder nur für sich allein kämpft.
Ja,
dass
total.
Die Leute alle so unsympathisch sind. Und bei Marie hatte ich halt auch oft das Gefühl, dass was den Protagonisten so schlimm macht, aus meiner Sicht, ist auch, dass Marie so, also es gibt eine Szene, siebentes Kapitel, Abschnitt 3. Es geht um Marie und es heißt, da lag sie in einer Ecke des Zimmers, als sei sie mir zugefallen als Beute in irgendeinem Kriegszug. Ich glaube, ich schämte mich damals sogar, dass sie mir allzu leicht zugefallen war. Durch Würfel, nicht durch Zweikampf. Das fand ich auch einen ganz schlimmen Absatz, weil sie halt wirklich, sie ist das, was er gerade, sie ist seine Trophäe auf eine Art.
Trophy Wife.
Und er ist sogar noch sauer, dass er nicht den Arzt beiseite geräumt hat, den er ja als seinen Kontrahenten wahrnimmt, ne? Sondern dass halt durch diese ganze Visa-Geschichte sich das Ganze so gedreht hat, dass Marie jetzt halt ihm zugefallen ist. Also er hat sie nicht erobert, in Anführungszeichen, und das stört ihn. Das fand ich auch richtig ätzend. Dass Marie wird dadurch noch spannender, natürlich, dass sie mit diesem Arzt unterwegs ist, ne? Und eigentlich jemand anderem gehört. Also es geht ganz viel um so Besitztümer.
Ja, ich habe mich gefragt, ob der Protagonist auch ein bisschen endet, zumindest wie Marie. Weil sie am Ende nicht mehr lebt. Er in dem Café sitzt, beziehungsweise man natürlich nicht weiß, ob sie noch lebt. Das Schiff ist gesunken, auf dem sie gefahren ist. Höchstwahrscheinlich lebt sie nicht mehr. Ich setzte mich mit dem Rücken zur Tür, denn jetzt erwartete ich nichts mehr. Vorher hatte er sich immer mit Blick auf die Tür gesetzt, um zu gucken, ob Marie vielleicht hineinkommt. Doch jedes Mal, wenn die Tür aufging, fuhr ich wie früher zusammen. Ich strengte mich gewaltsam an, meinen Kopf nicht zu wenden. Doch jedes Mal maß ich vor mir den neuen dünnen Schatten auf der weiß getünchten Wand. Marie konnte ja wieder auftauchen, wie Schiffbrüchige unversehens durch eine wunderbare Rettung an einer Küste erscheinen oder wie der Schatten eines Toten mit Opfer und inbrünstigem Gebet der Unterwelt entrissen wird. Und da dachte ich mir, vielleicht endet er in ihrer Position, nämlich im Suchen nach einer Person, die nicht mehr lebt.
Mhm. Oh, das finde ich auch gut.
Wobei gleichzeitig man auch denken könnte, hat er nicht sowas wie so ein fragiles Happy End für sich, weil er auf die Pfirsichfarm geht, weil er eine Art Familie hat.
Aber wir wissen ja auch nicht, wie das Ganze ausgeht. Ne? Die Nazis kommen und es kann genauso gut sein, dass er halt demnächst festgenommen wird und dann war es das.
Aber er hat für sich eine Haltung gefunden am Ende. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass er das gewinnt. Es ist eher so auf seiner Personal Journey ein Ankommen. Was er auch immer wollte. Er wollte ja eigentlich auch nie über See reisen. Er wollte bleiben und das schafft er.
Es gibt ein Motiv, auf das ich immer wieder gestoßen bin, so bei der Recherche. Da würde ich dich gerne fragen, ob du das plausibel findest, weil ich mir nicht sicher war, wie überzeugt ich davon bin. Und zwar die Theorie, dass es sich bei Transit in der Form um ein modernes Märchen handelt. Genau, ich würde das jetzt einfach mal so dahingestellt lassen und du darfst gerne was dazu sagen und dann erzähle ich dir, was dafür spräche laut Theorie.
Das macht immer total viel Spaß, finde ich, märchenhafte Elemente in Romanen zu suchen. Das hatten wir ja schon des Öfteren. Gleichzeitig habe ich bei Transit nichts gefunden. Also höchstens der auszieht, sein Glück zu machen, so wenn man dieses Motiv zählt, aber das fände ich auch zynisch, weil er zieht ja nicht aus, sein Glück zu machen, er zieht aus, sein Leben zu retten. Also er ist ja auf der Flucht.
Ich fand es nämlich tatsächlich auch, also mich hat es nicht so ganz überzeugt. Ich glaube, das, was die hauptsächlich mit reingenommen haben, ist das Motiv von Verwandlung oder Transformation. Also er, der quasi seine Persönlichkeit oder seine Identität wechselt. So wie in einem Märchen, wo sich jemand verwandeln kann. Ja. Dann diesen Textpart nach dem ersten Lesen von Weidels Manuskript, also generell dieses, es gibt eine Erzählung im Märchen, die funktioniert wie eine Zauberlampe oder so ähnlich, oder eine Wunderlampe heißt es zwischendrin mal. Also das ist dieses Märchenelement von Schrift ist quasi Magie in der Art und verändert die Dinge und die Sicht auf die Dinge. Dann natürlich, dass die Liebe letzten Endes siegen soll im Märchen. Und was auch ein starkes Element dafür war, dass diese eine, die auf der Botschaft arbeitet, Rosalie heißt sie, dass die quasi als gute Fee agiert, die letzten Endes ihm dazu verhilft, dass er alle Papiere zusammenbekommt und ihm verspricht, nichts zu verraten, dann aber quasi zu Marie geht und sagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, ihr Mann ist da, der wird auf dem Schiff sein und sowas, er war hier, hat sich für sie eingesetzt und gar nicht weiß, was sie damit anrichtet letzten Endes, aber ja eigentlich alles gut meint, ne, und den Leuten helfen will und auch immer sagt, sie hat alles getan für die Geflüchteten, das ist ihre Aufgabe, sie will das mit der Bürokratie nicht schwerer machen, als es eigentlich sein müsste. Und es hat auch ein bisschen dieses so von, es war einmal vor langer Zeit, dieser Einstieg von, ich erzähle euch eine Geschichte, hat auch schon ein bisschen was
Märchenhaftes. Aber er sagt ja, also von wegen vor langer Zeit, es ist ihm selbst passiert, allzu lang kann es also nicht her sein, ab dem Moment, wo die Geschichte erzählt wird. Und was du jetzt über Rosalie sagst, Rosalie finde ich auch eine ganz spannende Figur, aber gerade dadurch, dass sie nicht alles überblickt, finde ich, ist sie keine gute Fee. Eine gute Fee steht doch oben drüber. Die hat doch irgendwie noch mal mehr Weitblick, mehr Weisheit. Sie hat als eine der wenigen Figuren in dem Roman einen ethischen Kompass und ein Wertesystem, auf das sie zurückblickt, ähnlich wie Heinz. Aber als Fee, finde ich, also wenn das die einzigen Gründe sind, finde ich das rein interpretiert vielleicht.
Würde ich auch so sehen, ja, kann ich gut verstehen. Was ist deine Pausengesprächsfrage? Ich finde übrigens, wir könnten vielleicht beim Pausengespräch mal was essen oder so. Ich habe auch gerade wirklich Hunger.
Ich habe auch gedacht, ich finde es so schade, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, wenn wir den Podcast aufnehmen. Denn gerade bei dieser Folge hätte ich so gerne mit dir Pizza und Rosé zu mir genommen.
Oh, und ein Rosé, das wäre richtig schön. Und seit ich Alles gesagt Podcast von der Zeit höre, bin ich auch davon überzeugt, dass es im Podcast nicht zwingend schlecht tut, wenn Leute dabei essen. Das macht irgendwie so eine schöne Atmosphäre. Na gut.
Meine Pausengesprächsfrage hast du auch schon ein bisschen angerissen, ganz zu Beginn. Und zwar hast du auf das N-Wort bei Transit hingewiesen. Mhm. Denn wie manche von euch sicherlich wissen, besprechen wir Transit, weil es jetzt ab 2025 in beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg neben die Lektüre von Wolfgang Köppens Tauben im Gras gestellt wurde, nach langem politischem Ringen. Denn Wolfgang Köppens Tauben im Gras hat durch Jasmin Blant, die bei uns ja auch zu Gast war, den Vorwurf erhalten, rassistisch zu sein und rassistische Stereotype zu reproduzieren, insbesondere das N-Wort inflationär zu verwenden. Und jetzt war die Lösung, durch das baden-württembergische Kultusministerium einen Alternativtext vorzuschlagen, ab 2025, nämlich Transit von Anna Segers. Und da war es für uns dann klar, das als nächstes zu besprechen und durchzugehen. Und vor diesem Hintergrund habe ich es auch gelesen. Und deswegen ist mir das N-Wort ganz besonders schwer aufgestoßen, als ich das in dem Roman gelesen habe. Und findest du den Roman besser? Findest du jetzt, nachdem wir den Roman gelesen haben, dass das eine gute Lösung war?
Mir fällt es ehrlicherweise ganz schwer, das überhaupt zu vergleichen. Also ich finde, das sind zwei völlig unterschiedliche. Es ist nicht so, als ob der in irgendeiner Form dieselbe Zeit widerspiegelt oder auch nur dieselben Themen. Ich glaube, ich finde ihn insofern besser, dass man halt das Thema Rassismus abgesehen von, also es ist tatsächlich diese eine Stelle, die mir aufgefallen ist. Ansonsten ist mir aber nichts, also keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht sensibel genug, aber mir ist jetzt nichts großartig negativ aufgestoßen ansonsten, sondern mehr dieses, dadurch, dass der Erzähler selbst ein Geflüchteter ist, hat man ja eher die ganze Zeit diese Problematik von Fremdsein in einem Land und so weiter. Ich weiß nicht, ob man so richtig von Lösung sprechen kann, weil es ist für mich einfach, es ist nichts, was man jetzt dadurch irgendwie ersetzt hat, ne? Weil es ersetzt nicht die Debatte über die Nachkriegszeit in Deutschland, um die es ja bei Köppen eigentlich geht. Es ist halt, wie gesagt, ich finde es halt was völlig anderes. Dann hätte ich vielleicht doch lieber, mir fällt jetzt auch nichts ein, aber doch lieber was gesucht, was zumindest in einer ähnlichen Zeit spielt und die Problematik aufgreift.
Ich habe mich, als das N-Wort kam im Buch, auch nur an einer Stelle, aber gefragt, kommt es nur deshalb an einer Stelle, weil die handelnden Figuren alle weiß sind und die einzige schwarze Figur direkt dieses beleidigende Wort an den Kopf geknallt kriegt. Ich frage mich nur, ist es die Lösung, wenn man dann sich halt stattdessen nur auf Romane fokussiert, wo schwarze Personen nicht vorkommen? Also ich finde, das hat einfach nochmal so aufgezeigt, was für riesige Lücken der Literaturkanon, also die übermittelte und häufig besprochene Literatur, die wir heute von früher besitzen, was für einseitig diese Stimmen sind, wer kam zu Wort und was fehlt dadurch. Und das, finde ich, hat sich dadurch irgendwie nochmal so krass gezeigt, dass es eben keine antirassistischen etablierten Romane aus dieser Zeit gibt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube, natürlich haben wir da auch Lücken, aber ich glaube auch einfach, dass die Menge an Romanen aus dieser Zeit, die keine rassistischen Stereotype reproduzieren oder ausschließlich weiße ProtagonistInnen haben, verschwindend gering sein dürfte, müsste ich mal schätzen. Weil, also ich kenne keinen.
Weil man sie halt auch nicht hat schreiben lassen, ne? Entweder es wird nicht übermittelt oder die Personen hatten keinen Zugriff, hatten keine Möglichkeit zu veröffentlichen. Das, was wir haben, was man im Deutschunterricht besprechen kann, ist wahnsinnig einseitig. Und das ist so schade.
Wobei ich auch ehrlicherweise befürchte, Sarah, dass es auch einfach in der Gesellschaft damals wenig Leute gab, die so gedacht haben wie heute. Also dass es auch innerhalb der damaligen Gesellschaft halt relativ weit verbreitete rassistische Denkmuster gab, die als normal gegolten haben und dass dazu dadurch gar nicht so der Anlass da gewesen wäre, für die meisten Personen was zu schreiben, indem das halt nicht hinterfragt wird.
Aber doch die betroffen sind ja schon.
Ja gut, das stimmt.
Die meine ich ja. Also so, dass Betroffene halt wenig Möglichkeiten hatten zu schreiben, dass es halt irgendwie immer noch so ein Privileg war, veröffentlicht zu werden. Und
ja, und auch da, ich habe keine Statistiken, aber wie viele schwarze deutsche Bürger und Bürgerinnen wird es gegeben haben, die überhaupt zu der Zeit so gesellschaftlich gebildet waren, dass sie hätten schreiben können?
Hallo, hier ist Sarah aus dem Schnitt und ich habe da mal nachgeforscht. Triggerwarnung, es geht unter anderem um Gewalt gegen Schwarze in der Nazizeit. Wenn ihr das nicht hören wollt, spult gern 2 Minuten vor. Aber zuerst geht es um die Weimarer Republik. Vor der NS-Zeit gab es in Deutschland eine schwarze Minderheit, die primär aus deutschen Kolonien, vor allem aus Kamerun, eingewandert war. Die meisten ließen sich in Berlin und Hamburg nieder und bildeten aktivistische Netzwerke, um sich gegen Rassismus zur Wehr zu setzen. Den Afrikanischen Hilfsverein gab es zum Beispiel.
Dann gab es noch Stammcafés wie das Café Zentral in Berlin. Denn wie wir bei Transitia sehen, brauchen besonders Minderheiten eine Community und Austauschorte. Während der NS-Zeit wurden viele schwarze Menschen verfolgt und ermordet. Viele erlitten Zwangssterilisierungen. Ein Beispiel sind die sogenannten Rheinlandkinder, die unweit der französischen Besatzungszone als deutsche StaatsbürgerInnen aufwuchsen und ein schwarzes und ein weißes Elternteil hatten. Auch in Konzentrationslager wurden einige wohlgebracht, doch ist die Quellenlage ziemlich dünn und historisch aufgearbeitet wurden diese Verbrechen dementsprechend nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die schwarze deutsche Bevölkerung deutlich dezimiert und traumatisiert und erst langsam bildeten sich neue Netzwerke. Eine schwarze Literaturszene in Deutschland bildete sich ab den 80ern mit verschiedenen Literaturzeitschriften wie Ava Fenaba, Afro Look und Afrikete, die vor allem Poesie und Kurzgeschichten veröffentlichte. Mai Ayim und Raja Lubinetzki veröffentlichten beispielsweise dort. Heutige deutsche schwarze AutorInnen sind zum Beispiel Jasmina Kuhnke, Noah Sow oder Olivia Wenzel.
Ich glaube aber, dass es sehr, sehr schwer sein dürfte, aus der Zeit irgendeine Art von Roman zu finden, die uns heute nicht in irgendeiner Form aufstößt. Ich fürchte, das ist kaum zu vermeiden. Selbst wenn du einen Roman findest, wo keine rassistischen Stereotype reproduziert werden, dann ist er wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich frauenfeindlich. Oder also, weißt du, es wird immer irgendwas geben, weil wir einfach Literatur ganz anders sehen heute.
Das würde ganz gut zu meinem Klugscheißen passen. Wollen wir überleiten? Ich habe nämlich beschlossen, meinen Klugscheiß-Moment dafür zu nutzen, über Diskriminierung und Awareness bei Anna Segers laut nachzudenken. Gibt es einen Feminismus in diesem Roman? Gibt es ihn nicht? Auf den ersten Blick fand ich es zum Beispiel sehr überraschend, einen männlichen Protagonisten zu haben. Ich habe die Figur auch ganz lange als weiblich gelesen. Bis zu dem Zeitpunkt, als er erwähnte, ich war Yvonnes Freund. Und da war ich kurz ganz verwirrt, weil ich so davon ausgegangen war, dass wir über eine Frau lesen. Was natürlich überhaupt nicht so sein muss. Das ist ja auch das Tolle in Literatur, man kann jede Perspektive einnehmen. Wir haben diesen männlichen Blick, wir haben eine Frau, die Marie heißt, die also sehr auch an die Gottesmutter angelehnt ist. Es gibt auch Sekundärliteraturtexte, die das anmerken. Dann wird der Mann als sehr wissend dargestellt. Es gibt den Arzt zum Beispiel, der Kontakte hat und Beziehungen. Und die Frau ist die Suchende, die Intuitive, was Jean-Jacques Rousseaus Naturbild entspricht, dass die Frau ein Naturwesen ist, die eher intuitiv ist und der Mann eben den wissenden, zivilisierten Gegenpol darstellt. Ich habe gelesen, dass Anna Segers auch deshalb feministischer Kritik ausgesetzt war, weil sie eben viel reproduziert in binärer paternalistischer Geschlechterordnung verbleibt. Wobei ich mir auch dachte, dass eben so eine Situation wie ein Krieg auch Geschlechterordnungen so weit zurückwerfen. Also, dass da eine ganz klare Teilung ist. Die Männer ziehen in den Krieg und die Frauen kümmern sich um die Kinder. Die Frauen bauen auf, versuchen irgendwie Trümmerfrauen, versuchen wieder das Heim wiederherzustellen und die Männer verteidigen das Land. Und was ich eben sehr spannend fand, war, dass man aus dem Buch, wenn man genau hinguckt, viele Privilegien, viele Diskriminierungsmuster herauslesen kann. Zum Beispiel gibt es eine Stelle beim mexikanischen Konsulat, ganz am Anfang des Romans, ich glaube im dritten Kapitel. Genau, also es gibt eine Szene, in der der Protagonist zum Konsulat wandert und sagt, wir zogen die Canebière hinauf. Ich war der einzige Mann in dem Haufen spanischer Frauen und Kinder. Sie hatten sich schon an mich gewöhnt. Und eine Seite später sagt er, der Pförtner wählte mich aus dem wartenden Haufen heraus. Ich weiß nicht, warum. Und ich habe das gelesen und dachte mir, ja, ich weiß, warum. Weil du eben herausstichst, weil dein Begehren gleich als wichtiger angesehen wird, weil du ernst genommen wirst, weil man sich bei den ganzen Frauen und Kindern denkt, ja, okay, die haben halt wieder Angst um ihre Familie, hat man ja das schon gehört. Aber bei ihm als einziger Mann fragt man sich, der muss ja was wirklich Wichtiges vorzutragen haben. Und deswegen wird er ausgewählt. Und ich finde, das versteht der Protagonist nicht, aber es kommt im Roman eben doch zur Sprache. Und genau das Gleiche mit Rosalie, die eine sehr dicke Frau ist, die als grob beschrieben wird, als plump, deren Hände immer irgendwo herumpatschen, auf Papieren herumpatschen. Das ist ganz, ganz schlimm beschrieben, als könnten dicke Menschen kein feinmotorisches Gefühl haben. Und die aber sehr klug ist, sehr unterstützend, sehr intelligent und eben dieser Erwartungshaltung des Protagonisten völlig zuwiderhandelt. Und das fand ich zum Beispiel auch auffällig. Genau, alles, was wir schon über Heinz gesagt haben, dass da irgendwie auch so ein Blick einer Person mit Behinderung aufgegriffen wird, als wie wichtig ist eigentlich auch Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Ganz am Ende des Romans wird ja auch gesagt, wer kann überhaupt fliehen? Da blickt der Protagonist auf die Hafenarbeiter und denkt sich ja, die bleiben hier genauso wie das Gras. Da wird ja auch ganz stark nochmal aufgezeigt, die Arbeiterklasse kann eben nicht mit einem Schiff über den Atlantik fahren. Oder dieses Ganze, dass der Monteur erst seine eigene Sprache finden muss und dann daran zweifelt, dass sie überhaupt so krass ist. Ja, es sind doch schon so viele über den Rhein geschwommen, so ungefähr. Also der Protagonist, der Monteur. Und Paulchen Strobel, den ich als Menschen der Bürgerklasse wahrgenommen habe, hat ganz selbstverständlich seine Geschichte erzählt und sagt, ich bin extrem gefährdet. Und der, was ja auch stimmt, der ist aus einem KZ geflohen und der Protagonist hat halt eben diese Sicherheit nicht, dass er sagt, ich bin gefährdet, mein Leben ist in Gefahr, ich muss mich schützen und ich habe hier ein Recht darauf, mit Vorrang behandelt zu werden, ich muss hier raus. Und dann habe ich noch gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass Segers anfangs ohne Anna veröffentlicht hat und dass sie da auch dann viel besser rezipiert wurde. Der tolle neue Autor Segers, meisterhaft, wurde mit Kleist verglichen. Und dann, als rauskam, dass sie eine Frau war, galt sie plötzlich als biased, was ihre politische Ansicht angeht. Und viel zu kommunismusfreundlich und naiv. Und dann von Seiten der Kommunistischen Partei wurde gesagt, ihre Bücher seien zu seicht und nicht eindeutig genug in ihrer kommunistischen Botschaft.
Sie konnte es also niemandem recht machen.
Genau, genau.
Okay, meiner geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar habe ich tatsächlich beim Lesen immer mal wieder gedacht, die Art und Weise, wie das Ganze geschrieben ist, erinnert mich sehr, sehr stark an unseren Kumpel Kafka. Und habe tatsächlich dann auch eine Menge Texte dazu gefunden. Und zwar ist es diese Art von, dem Protagonisten passieren immer wieder Dinge, aber er macht wenig aktiv, sondern es geschieht, dass ihm Leute über den Weg laufen, es geschieht, dass er da und dahin geschickt wird, er gerät in Situationen rein, also es ist immer so ein bisschen diese passive Art und Weise, wie er was macht. Dann, dass er ganz viele Dinge nicht hinterfragt, fand ich auch sehr, das man sonst bei Kafka kennt, dass Figuren in so Situationen geraten, ohne einmal zu fragen, im Moment, was passiert hier überhaupt? Ne? Der Prozess beginnt damit, dass jemand aus seinem Bett gezerrt wird, quasi im Schlafanzug und wird verhaftet und er weiß nicht, warum oder was eigentlich los ist. Und so ähnlich ging es mir hier auch die ganze Zeit, dass ich dachte, das ist wieder so, bei Kafka hat man häufig diese Angst vor dieser Bürokratiemühle, die es ja hier auch ganz stark gibt, gegen die man nicht ankommt, die man aber auch nicht versteht. Ganz vieles davon wirkt total willkürlich und skurril. Und ich habe dann gelesen, dass der Roman auch insofern eine Ausnahmeerscheinung ist, weil Anna Segers eigentlich eher zur neuen Sachlichkeit gezählt wird, also so zu Kästner und Kaleko und Düblin, also Leute, die eher nüchtern schreiben, ne, wo so Romantik keine große Rolle spielt, sondern mehr die Gesellschaftsdarstellung, die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, Technik und Weiterentwicklung und Wirtschaftskrise und sowas. Als Reaktion auf literarischen Expressionismus, habe ich dann gelesen. Und dazu wird halt Segers eigentlich gezählt. Dieser Roman schlägt aber so ein kleines bisschen auch einfach aus der Reihe. Und zwar soll Segers Sohn gesagt haben, dass das Absurde in einem Roman quasi ein Mittel ist, um mit diesen fürchterlichen Ereignissen klarzukommen, als so eine Art ironische Distanzierung von dem, was ihr selbst ja auch widerfahren ist, weil der Roman ja in Teilen autobiografisch ist. Das Wort absurd, habe ich nachgelesen, kommt ursprünglich von einer Anmerkung von Eugène Ionesco, keine Ahnung, wie man ihn wirklich ausspricht, über Kafka. Wissenschaftler Martin Esslin hat geschrieben, absurd is which has no purpose, no goal or objective. Die Welt wird zum unverständlichen Ort, an dem wir merken, dass das, was wir für eine logische Struktur gehalten haben, nur eine Illusion ist. Das passt perfekt auf den Roman, finde ich. Und das Absurde ist auch eine Möglichkeit, ein System nicht anzuerkennen, hat Gary Kearns geschrieben in dem Text, den ich gelesen habe. Also quasi zu sagen, ich will es nicht als legitim würdigen und kritisiere es indirekt, dieses System, das es da gibt mit den Visas und dem ganzen anderen Krempel. Und daher beschreibe ich es in einer Art und Weise, die es lächerlich macht auf eine Art. Und das fand ich irgendwie alles relativ plausibel. Und was ich dann noch gelesen habe, was ich spannend fand, ist, dass viele Leute glauben, dass die Figur Weidel ursprünglich auch autobiografisch angehaucht ist oder biografisch angehaucht ist von Ernst Weiß, einem Schriftstellerkollegen, der sich auch auf der Flucht in Paris das Leben genommen hat und der ein österreichischer Autor war und ein Freund von Kafka. Also es gibt auch doch tatsächlich eine direkte Verbindung hin. Und Segers soll auch mal selbst gesagt haben, dass sie von Christa Wolf und von Franz Kafka sehr beeinflusst worden ist in ihrem Schreiben.
Dann muss ich aber direkt dazu fragen, Lari, du magst doch Kafka überhaupt nicht.
Ja.
Wie war denn dann die Lektüre von diesem Buch für dich?
Tatsächlich sind mir auch genau diese Momente aufgestoßen, aber ich habe sehr viel besser als bei Kafka, also dieses Argument von, ich ziehe das ins Absurde oder führe das ad absurdum, indem ich das so beschreibe und damit spreche ich euch diese Legitimation ab von, ihr macht das schon richtig so oder das Ganze hat einen Sinn und Zweck. Das konnte ich irgendwie nachvollziehen und dafür war es für mich in Ordnung. Außerdem finde ich, hat der Roman genug Gegenpole, bei denen das dann trotzdem funktioniert. Also es ist so, es ist eine Stufe von Kafkaesque, die ich noch ertragen kann.
Kafka light.
Es ist noch nicht ganz so schlimm. Ich muss sagen, es war jetzt auch kein Genuss, den Roman zu lesen, ehrlicherweise. Sprechen wir doch über was Positives. Sprechen wir über deinen Höhepunkt.
Ich musste sehr lachen in den Momenten, in denen der Protagonist Axelrod wieder trifft und Axelrod und seine Gang, sag ich jetzt mal, und der immer behauptet, er hätte gestern Weidel gesehen.
Mhm.
Da musste ich immer so lachen, dass dieser Verwicklungsmoment da auch noch reinkommt, dass er immer glaubt, dass der noch am Leben ist und dann immer sagt, doch, ich habe doch gestern mit dem telefoniert und der Protagonist so völlig ausrastet, so, was hast du mir, du hast mit ihm gesprochen? Und dann am Ende, ah nee, du, der hieß Meindler.
Passiert.
Der hieß ja gar nicht Weidel. Und ich dachte mir so, Seidler, Weidel, Meindler. Da dachte ich mir so irgendwie Deutschland und seine Nachnamen.
Ich habe mich ein bisschen schwer getan, einen Höhepunkt zu finden. Ich habe tatsächlich gestern Abend den Film zu Transit geguckt von Petzold. So eine Neuverfilmung, die ist noch gar nicht alt. Und man musste bei scheiß Amazon eine ausgesprochen hohe Summe dafür zahlen, dass man ihn sich mal ausleihen konnte. Ich fand ihn sehr interessant und sehr schräg verfilmt, weil der spielt halt quasi optisch in unserer Zeit. Also die Leute sind so angezogen und die Straßen sehen so aus und die Polizei und sowas, das alles könnte 2023 sein. Trotzdem ist die Geschichte eigentlich in ihren Grundzügen nicht anders. Also es ist trotzdem Marseille und es gibt trotzdem die Deutschen, die versuchen, das Land zu überrollen. Das war schon mal irgendwie seltsam, aber durchaus noch ganz interessant. Es sind Teile anders erzählt. Zum Beispiel ist der Sohn, der kleine Junge, ist im Film quasi der Waisenjunge von Heinz, der stirbt auf der Fahrt nach Marseille. Und deswegen nimmt er sich dieser Familie so an, weil er quasi Schuldgefühle hat, weil das die Familie seines besten Freundes war. Dadurch ist Heinz als Charakter aber auch ganz früh raus. Also der ist dann halt einfach irgendwann tot. Und ich habe das geguckt und habe kurz gedacht, habe ich das Buch nicht aufmerksam genug gelesen? Irgendwie ist der Film ganz komisch. Bis ich verstanden habe, dass sie das nur umgeschrieben haben. Und was sie auch machen, ist, dass sie dem Protagonisten einen Namen geben, was mich total gestört hat, weil ich das eigentlich mochte, nicht zu wissen, wie er wirklich heißt. Das fand ich seltsam. Und es wird auch ganz früh klar, dass Marie Weidels Frau ist. Das hat mir den Film auch so ein bisschen kaputt gemacht. Weil ich dachte, ich fand es sehr viel spannender, als ich im Buch mitraten durfte und irgendwann so eine Ahnung hatte, ah, okay, ich glaube, das wird noch wichtig, dass sie nach ihrem Mann sucht. Was mir aber gefallen hat, um darauf zurückzukommen, ist ein Satz. Eigentlich war es ein Höhepunkt. Also ich fand den Film, der lohnt sich schon, sich den einfach mal anzugucken. Ich fand den Protagonisten unausstehlich im Film tatsächlich, noch viel, viel schlimmer als im Buch. Aber es gibt eine Szene, die ich auf den Punkt fand, für den Roman auch rückwirkend und für diese Situation von, es ist irgendwie absurd. Er steht am Eingang von diesem Hotel, in dem er zwischenzeitlich unterkommt und sagt, er hätte gerne ein Zimmer. Und dann sagt die Frau am Eingang zu ihm, er muss erstmal vorlegen, dass er einen Transit hat. Und dann sagt er, aber wieso? Und dann erklärt sie ihm diese ganze Situation von einem Visa und Transit und die ganzen Papiere, die er unter Umständen haben könnte und dass alle Städte drumherum Angst haben, dass die Geflüchteten da bleiben wollen. Und dann sagt er zu ihr, das heißt, ich muss erst nachweisen, dass ich nicht hierbleiben will, damit ich hierbleiben kann. Und das fand ich diesen Einsatz, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Das ist genau das, was so total absurd ist, aber ich finde, man muss erstmal durchsteigen durch diesen ganzen Papierwust, der einem in dem Roman auch erklärt wird, dass ich dachte, dieser eine Satz fasst es perfekt zusammen, was an der ganzen Situation so schräg ist eigentlich.
Ich finde es auch sehr ehrenwert, dass du dir den gekauft hast bei Amazon.
Er ist jetzt noch ungefähr 10 Stunden gültig, glaube ich.
In den Tiefen des Internets einen weniger legalen Weg gewählt hast. Das ehrt dich sehr. Und was war deine Katastrophe?
Tja, also die Katastrophe schließt eigentlich genau daran an. Und zwar diese ganzen Bürokratiehürden. Ich fand das ganz, ganz unerträglich, das zu lesen, weil es mir im realen Leben, ohne geflüchtet zu sein und im Nachkriegs- oder im Kriegsdeutschland zu leben, auch oft so geht, dass mich Bürokratie als Deutsche, wo man eigentlich dran gewöhnt sein müsste, unfassbar stört und ich nicht verstehe, warum manche Dinge so lange dauern und so irrational umständlich sind. Das geht mir einfach gegen den Strich, dass ich denke, man könnte es doch so viel einfacher machen. Warum ist es immer so kompliziert in diesem Land? Und da ist das Buch halt ein einziger großer Trigger für jemanden, der Angst vor Bürokratie hat und vor diesen Hürden, weil ich gedacht habe, das ganze Buch besteht nur daraus. Ne? Es ist so auswegslos. Ich habe das mal versucht aufzuschlüsseln, weil ich musste jedes einzelne Ding googeln, weil mir die ganzen Begriffe auch nichts waren. Also Transit wird ja relativ früh erklärt, das brauchst du, um durch ein Land durchreisen zu können. Ich habe auch nachgelesen, dass es vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich so war, dass die Bürger und Bürgerinnen für Reisen innerhalb Europas keinen Reisepass gebraucht haben.
Hm.
Nach 1916, also Erster Weltkriegszeit ungefähr, gab es dann Visum und eine Passpflicht. Die wurde in den 20ern wieder aufgehoben und dann quasi im Dritten Reich oder im sogenannten Dritten Reich wieder eingeführt.
Krass, also das Konzept EU ist quasi, also reicht auf was zurück, was es früher auch schon mal in der Form gab. Das war mir gar nicht bewusst.
Scheinbar, hat mich auch überrascht. Dann habe ich, ich muss kurz einmal meinen Überblick wiederfinden. Ah ja, was ich auch wieder ganz schlimm fand, Großbritannien hat sich einfach auch damals schon wie ein Arschloch verhalten. Die sind jetzt auch nicht sonderlich freundlich in Sachen Flüchtlingspolitik. Mhm. Aber da habe ich auch gelesen, dass als die ersten deutschen und österreichischen Juden quasi versucht haben auszureisen, Großbritannien im Mai 1938 wieder einen Visumszwang für reichsdeutsche Staatsbürger eingeführt hat, um denen die Einwanderung zu erschweren. Wo ich schon wieder gedacht habe, ihr Arschgeigen, man hätte auch mal helfen können. Ich weiß, dass ganz viele dann trotzdem dahin geflüchtet sind. Das fand ich trotzdem irgendwie ganz schlimm zu lesen. Und dass deutsche Reisepässe oder die deutschen Reisepässe von Juden natürlich für ungültig erklärt worden sind 1938 und erst wieder gültig wurden, nachdem man sie mit einem roten J gekennzeichnet hat, sodass jeder Staat drumherum auch direkt gesehen hat, dass du Jude bist, auch wieder sowas. Das sind aber diese sogenannte Dritte Reichsgräuel, die ich sowieso immer alle ganz schlimm finde. Und das ist aber auch wieder diese Tatsache von Bürokratie oder Gräueltaten durch Bürokratie, die mich einfach sehr mitgenommen hat. Und dann stand da, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde in allen betroffenen Ländern ein allgemeiner Visumzwang für Ausländer eingeführt. Im Deutschen Reich wurden zudem auch solche, die sich nicht bereits zu Kriegsbeginn im Ausland aufhielten, für die Ein- und Ausreise visumpflichtig. Dann habe ich auch gelesen, dass Marseille um 1940 quasi noch in der sogenannten unbesetzten Zone war. Aber dass in der Stadt teilweise zu den 750.000 Einwohnern tatsächlich bis zu 200.000 Geflüchtete kamen. Also da waren einfach unfassbar viele Menschen und sehr, sehr viele davon halt Geflüchtete. Und ich habe auch gelesen, dass sich ganz viele Geflüchtete oder vor allem geflüchtete Schriftsteller in diesem Wust aus Visum und keine Ahnung was das Leben genommen haben. Unter anderem halt Walter Benjamin, Ernst Weiß und Walter Hasenclever.
Walter Benjamin kommt ja auch im Buch vor, ne?
Genau, wo es halt auch darum geht, die sind mit diesen Bürokratiehürden nicht klargekommen, mit diesem Hin und Her. Ja, was ich auch nachlesen musste, ist ein Sauf-Conduit. Ist quasi sowas wie, man nennt es, glaube ich, freies Geleit. Also es konnte man sich quasi ausstellen lassen in Zeiten internationaler Konflikte oder Kriege, in der eine Partei des Konflikts einer gegnerischen Person ein Dokument ausstellt, das der Person die Durchquerung des Gebiets erlaubt, ohne Belästigung oder Angriffe auf Leib und Leben befürchten zu müssen. Also halt quasi so eine Art Freifahrtschein, den niemand festnehmen durfte. Das gab es wohl auch für einige, wird auch immer mal wieder erwähnt im Buch. Und um das Ganze so zusammenzuführen, war meine absolute Katastrophe diese Szene, in der der eine Mensch in der Reihe zusammenbricht und stirbt, der heute sein Visum bekommen sollte. Da hat ihn der Konsul zurückgeschickt, weil er ein Foto zu wenig hatte. Also dass einfach Leute in dieser Maschinerie von Visum besorgen, dann das andere besorgen, dann das nächste besorgen, dann noch ein Schiffsticket besorgen, dann ist das erste schon wieder abgelaufen, einfach irgendwann den Verstand verlieren in dem ganzen Hin und Her. Das fand ich ganz, ganz schlimm.
Das ist auch meine Katastrophe, ehrlich gesagt. Dieses, wie realitätsnah dieser Text ist, ein Schiff, wo Menschen in ihrem Zielland nicht an Land gelassen werden, weil die Visa gefälscht sind. Und das ist ja auch auf einer wahren Begebenheit, die Saint-Louis, das Schiff, das in die USA ausreisen sollte und vor den USA richtig lange nicht ankern durfte, weil Theodore Roosevelt dieser Logik des, wir können ja nicht alle aufnehmen, die man ja auch kennt, gefolgt ist und gesagt hat, wir lassen die Leute hier nicht anlegen. Dann haben die es in Kuba versucht, durften da auch nicht anlegen und dann mussten die einfach nach Europa zurück. Also das ist so, so schlimm. Und dass wir diesen Text lesen vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts, wo einfach sehr viel Leid entsteht. Es ist so, so krass, wenn man diesen Roman liest und parallel in Zeitungen liest, dass israelische Restaurants und Cafés in Deutschland Angst haben vor Anschlägen. Dass wir an diesem Punkt schon wieder sind, wo ich mir dachte, es ist so schlimm, dass dieser Konflikt sowohl Antisemitismus als auch Rassismus in Deutschland verstärkt, weil es einfach gegen beide Gruppen, gegen PalästinenserInnen und gegen israelische Menschen einfach noch mehr Ressentiments gibt, obwohl man gerade für diese Menschen da sein sollte, weil die sich wahrscheinlich sehr viele Sorgen um Angehörige machen.
Wenn man Romane liest, die sich gerade so extrem gut in die aktuelle Situation einfügen lassen, dafür ist Literatur ja auch da. Ist vielleicht auch gar kein so schlechtes Schlusswort jetzt für diese Podcast-Folge, ne? Also wir hoffen, es geht euch allen soweit soweit ganz okay, dass ihr damit, wenn ihr betroffen seid natürlich, dass ihr Leute habt, mit denen ihr sprechen könnt und auch selbst wenn es euch eigentlich persönlich nicht direkt betrifft, dass ihr Seiten habt, wo ihr euch informieren könnt oder Ecken, wo ihr auch einfach mal kurz, also dass man sich bewusst damit auseinandersetzt und es vielleicht nicht jede Sekunde mit sich rumträgt, sodass man es nicht mehr ertragen kann. Was ich empfehlen kann zum Beispiel ist, sich bei Funk mal umzugucken auf Instagram. Die haben ganz viele tolle Beiträge zum Thema gemacht, die auch nicht so, also es gab häufig den Vorwurf, dass zu einseitig berichtet wird, finde ich, in den letzten paar Wochen. Ich finde es super wichtig, sich möglichst gut mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch einfach zu verstehen, dass da auf beiden Seiten sehr, sehr viele ZivilistInnen betroffen sind, dass die Hamas nicht gleichzusetzen ist mit Palästina. Und also ich glaube, wichtig ist, wenn man in so eine Diskussion einsteigen will, dann hört euch vorher anständig um, informiert euch und seid gut zu euch selbst. Und wir hoffen, euch geht es allen gut, soweit gut.
Macht's gut.